Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres BWP-Podcast. Heute geht es um das Thema Lernen mit digitalen Medien und Technologien in der Berufsbildung. Hier ist in besonderer Weise Eigeninitiative und Motivation der Lernenden gefragt. Beides lässt sich in projektförmigen Lernformaten besonders gut fördern. Denn hier sind es die Auszubildenden selbst, die Informationen sammeln und bewerten, Zusammenhänge eigenständig erschließen und reflektieren und Inhalte mit anderen Lernenden teilen. Solche Projekte setzen jedoch den Mut voraus, vertraute und vorstrukturierte Lernpfade zu verlassen. Dazu stellen wir in diesem Podcast zwei ganz unterschiedliche Projekte vor. Mit der Azubi4ID-Challenge ruft die Handwerkskammer Halle Auszubildende in einem Ideenwettbewerb auf, Ideen für eine digitale Veränderung in ihrem Betrieb zu entwickeln. Dieser Ideenwettbewerb ist für sie Teil des Ausbildungsmarketings und der Zusammenarbeit mit Unternehmen. Im zweiten Projekt, Kfz4Me, erstellen Auszubildende Erklärfilme zu spezifischen Themen, die über YouTube verbreitet und damit anderen Auszubildenden als Lernmaterial zur Verfügung stehen. Bei diesem berufsschulisch entwickelten Projekt interessiert uns besonders das dahinterstehende pädagogische Konzept. Mein Name ist Christiane Jäger. Ich bin verantwortliche Redakteurin der BIP-Fachzeitschrift Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, BWP. Und ich möchte mit Ihnen zunächst einen Blick nach Halle werfen auf die Azubi4ID-Challenge. Dazu begrüße ich recht herzlich Norman Balke, Projektleiter am Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer Halle. Hallo und herzlich willkommen, Herr Balke.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Balke, der Ideenwettbewerb Azubi4ID geht in diesem Jahr bereits in die vierte Runde. Worum geht es bei dem Wettbewerb?
Ja, wir hatten uns 2018 in einem Projekt zu Jobshadow zusammengesetzt und überlegt, wie kann man Digitalisierung im Unternehmen weiter auch kreativ vorantreiben. Und Unternehmer zu fragen, ist ganz normal, ist logisch. Die entscheiden auch, welche Maschinen gekauft werden, welche Technologien implementiert werden. Aber wen noch keiner gefragt hat die ganze Zeit, waren eigentlich die Azubis, die neu in den Unternehmen sind, die einen ganz anderen Blick haben, ganz andere Perspektiven auf digitale Prozesse im Unternehmen haben. Und da haben wir gedacht, okay, vielleicht kommen ja ganz tolle Ideen, denn wenn wir davon ausgehen, die gehen nativ mit diesen Geräten um, sind mit diesen Geräten groß geworden, also mit Mobile Devices, mit Rechnern, dass es eine Selbstverständlichkeit, dass es Streaming-Dienste gibt. Warum sollen wir die nicht einfach mal fragen und ihre Perspektiven und ihre Ideen einfach mit einbinden und vielleicht sogar eine Bindung zum Unternehmen herstellen, die ganz anderer Natur dann ist? Ja, und dann sind wir 2018 an den Start gegangen.
Ja, das hört sich sehr gut an. Und Sie haben natürlich dann auch direkt Vorschläge bekommen. Die werden dann von einer Jury bewertet. Welchen Anforderungen müssen diese Ideen und Vorschläge, die eingereicht werden, denn gerecht werden?
Ja, das haben wir uns nicht so einfach gemacht. Wir wollten es aber so einfach wie möglich haben, dass auch die Azubis möglichst schnell ihre Ideen noch zu Papier bringen können beziehungsweise in Medien einreichen können. Wir haben uns gedacht, was ist uns sehr wichtig? Wir haben unterschiedliche Wichtungen dann eingeführt zu den Kriterien. Und die Kriterien sind eigentlich, wie wirkt sich diese Idee im Unternehmen positiv aus auf Prozesse und auch, wie kann sie unterstützen im Unternehmen? Da haben wir eine Wichtung von 3 eingeteilt, also das mit 3 multiplizieren. Wir haben die Umsetzbarkeit, das ist nicht ganz so wichtig in unserem Pakt, die haben wir mit 2 multipliziert, denn allein die Idee zählt ja auch schon, um vielleicht eine ganz andere Bindung zum Unternehmen herzustellen. Und die Idee an sich, dass er die erstmal kommuniziert, dass er sich überhaupt beteiligt und sich für die Sache im Unternehmen positioniert oder bekennt und das eigentlich toll findet, was er daran teilhaben kann, die ist bei uns am wichtigsten. Die steht auch im Vordergrund und noch nicht ganz so die Umsetzbarkeit, die wird mit dem Faktor 4 gewichtet. Dann haben wir noch Übertragbarkeit mit drin. Das war uns auch wichtig, dass man, wenn man diese Ideen ja dann präsentiert, auch anderen Anreiz geben kann, anderen Firmen zu sagen, okay, das würde bei mir ja auch passen. Das ist ja eigentlich, der Prozess der Digitalisierung lebt ja davon, dass mehrere das machen und dann eigentlich vielleicht auch Synergien dadurch entstehen. Ja? Mhm. Übertragbarkeit auch noch mit einem Wichtungsfaktor 2 und in diesem Jahr neu dazugekommen, durch unsere Jury inspiriert. Also die Präsentation, die an die Jury herangetragen wird, die haben wir auch nochmal mit 2 bewertet, mit der Wichtung 2, da es auch nicht die Idee ansonsten Schatten stellen kann oder soll, und damit einfach noch einen positiven Effekt nach außen hin gibt, sodass man es auch präsentieren kann in einer guten Qualität.
Schön. Jetzt haben wir viel von den Ideen gesprochen, aber wir wissen ja noch gar nicht, welche Ideen sozusagen eingereicht worden sind. Insofern bin ich sehr gespannt, etwas über die bislang prämierten Ideen zu erfahren. Welche Innovationen haben Sie denn bislang ausgezeichnet? Also vielleicht können Sie uns ein oder zwei Beispiele nennen.
Ja klar, gerne, mache ich gern. Vielleicht auch eine Innovation, die auch Tragweite erreicht hat und die auch umgesetzt wurde vom Ganzen. Das ist eine Innovation von 2019. Das hat der Raphael bei uns eingereicht. Der hat eine Ausbildung als Steinmetz gemacht, was ja sicherlich ein Gewerk ist, was super interessant ist. Und dem ist einfach aufgefallen, wir haben ganz viele Materialien, die sind ganz, ganz wichtig. Und zum Beispiel hat er mir einen Bohrer gezeigt, auch der Geschäftsführer hinterher mal, der kostet einfach 4.000, 5.000 Euro und hat aber gesagt, den muss ich gerade neu kaufen. Ich wusste nicht mehr, wo wir den hingelegt haben.
Ui.
Das ging auch mit anderen Sachen, ja, wie mit so einem Kransteuerungseinheit, die war auch wahnsinnig teuer. Die hat ein Mitarbeiter mal irgendwo hingelegt, damit die Batterien ein bisschen geschont werden. Aber es hat auch niemand wiedergefunden, weil das Gelände, diese Steinmetzbetriebs, der Bauhütte, war wahnsinnig groß. Ich habe so alles gesehen und auch die Maschinen, ganz, ganz toll. Und da hat er gesagt, da müssen wir irgendwie was machen. Also Zettel scheinen da auch nicht zu helfen. Und da hat er die Idee gehabt, eine Firmen-App einzuführen und die ist umgesetzt. Die Implementierung findet gerade statt. Und da geht es darum, diese Sachen zu machen. Da sind Logistikplanungen noch mit da drin. Wo können solche Austausche, die Bohrer sind ja auch nicht unendliche Anzahl vorhanden. Auf manchen Autos sind welche, sodass die Mitarbeiter auf den unterschiedlichen Autos sich auch irgendwo treffen können. An Parkplätzen ist ja in der Lage, das auszurechnen, wo es ein guter, optimaler Punkt wäre. Man kann so, ich sage mal, Need for Things, so nützliche Sachen hinterlegen, wie welche Sande wurden damals verwendet, wo bekommen wir die her, wo haben wir übernachtet, dass wir die Fahrtkosten optimieren können, auch eine gute Ökobilanz dahin kriegen.
Das heißt, jedes Werkzeug wird sozusagen dann in der Firmen-App digital erfasst, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, um das niederschwellig zu sagen, ja, das wird in der Firmen-App erfasst. Da muss man natürlich auch Prioritäten setzen. Wie wichtig sind die Werkzeuge oder ist es notwendig, die zu erfassen? Aber die großen Werkzeuge schon, auch die Autos und Maschinen werden erfasst. Und im Endeffekt ist die Lösung gewesen, das über einen QR-Code zu machen, damit auch jeder Mitarbeiter das relativ einfach und handhabbar hat, keine komplexen Vorgänge zu erzeugen, eher Prozesse zu vereinfachen. Das ist eigentlich auch das Ziel. So kann es jeder machen. Das könnten andere Firmen auch machen.
Gute Idee, schön. Und diese Idee ist tatsächlich auch schon weiter verbreitet worden oder zunächst mal nur im Unternehmen und umgesetzt worden?
Also wir haben diese Idee auch vorstellen dürfen, wo das Bundesinstitut für Berufsbildung sich auch da engagiert hat. Und da gab es auch ein Video dazu von unserer Preisverleihung. Das Optimale an der ganzen Umsetzung war, wir haben unterstützt, wir haben das Lasten- und Pflichtenheft für den Informatiker dann geschrieben mit unserem Projekt. Und wir konnten Fördermittel aus Landesfördermitteln zur Digitalisierung aus dem Projekt Digital Innovations damit akquirieren, damit die App dann halt auch noch kofinanziert oder über Fördermittel umgesetzt werden konnte. Also eigentlich eine kleine Win-Win-Situation für die Region.
Ja, super. Gibt es ein weiteres Beispiel, was Sie uns noch vorstellen möchten, vielleicht?
Ja, gerne. Also vielleicht eins aus dem ersten Jahr von 2018, das ist auch noch ganz spannend. Da hat eine junge Dame, die Jessica, sich Gedanken gemacht auf einer Baustelle, eine ganz kleine Firma. Und da ist man als Auszubildender mit einem Gesellen, meinetwegen auf der Baustelle und hat auch Maschinen. Und die hat sich mal Gedanken gemacht, es gibt Maschinen, die verwendet man einfach nicht so oft im Jahr. Und sie hatte da eine Airless-Spritzmaschine, da kann man Farbe mit an die Wand bringen über ein kolbengetriebenes Drucksystem. Ja, aber wenn man die nicht oft benutzt, ist man auch immer nicht ganz firm, auch die Gesellen nicht in dem Sinne. Und da gibt es so eine schöne Kiste immer dazu, die haben sie mir auch gezeigt. Die kann man aufklappen, da ist die Maschine drin und da ist da oben so eine Anleitung, wie man kleine Reparaturen meinetwegen durchführen kann. Das Problem an diesen Anleitungen, die sind alle in Hardware vorhanden, die sind quasi gedruckt und dann da reingeklebt, laminiert noch. Aber so richtig standhalten tun die nicht oft. Also haben sie drei, viermal die Kiste offen, da erkennen sie vielleicht die Schrift einfach nicht mehr. Da hat man irgendwie ja entdeckt, dass die Firmen ja häufig auf ihrer Webseite dann mal noch ein PDF oder irgendwas hinterlegt haben. Ist ja eigentlich eine super tolle Idee. Aber auch um daran zu kommen, wäre es ja gibt es große Schritte. Wir suchen erst mal lange im Internet und dann mit unseren kleinen Smartphones. Oder wir sind in der Lage und finden das Dokument sofort, weil wir vorher uns Gedanken gemacht haben, wo das liegt. Und so hat sie gesagt, ich glaube, es hieß, QR-Code macht es einfach. Also wirklich wie eine ganz einfache, ganz niederschwellige Idee, den Link in QR-Code zu packen, reinzukleben oder unten in die Maschine zu legen, vielleicht noch außen einen dran. an die Kiste und schon könnte man es einfach scannen und kommt direkt zu dem Dokument. Fand man auch super, hat auch den ersten Preis gewonnen im Jahr 2018 und konnte auch leicht umgesetzt werden. Aber manchmal sind es diese einfachen Sachen. Die komplexen Lösungen sind uns gar nicht so wichtig wie bei Raphael. Das hat super geklappt, klar, super tolle Idee. Aber auch diese einfachen Sachen, da hat man diesen blinden Fleck, den typischen, und erkennt es gar nicht, dass es hier Möglichkeiten gibt.
Ich finde gerade das erste Beispiel, das sind ja richtig anspruchsvolle Innovationen auch, denke ich mal, in digitaler Hinsicht. Sie haben das vorhin schon gesagt, die jungen Leute sind irgendwie mit den digitalen Geräten wie Tablet, Smartphone und so weiter an sich sehr vertraut, nutzen die auch täglich für die Kommunikation und in sozialen Netzwerken. Aber bei diesem beschriebenen Projekt, insbesondere bei dem ersten, geht es ja schon auch darum, komplexere Zusammenhänge abzubilden und gegebenenfalls sogar kleine Programme zu schreiben, wie mit dieser Firmen-App. Wer unterstützt die Auszubildenden da bei Bedarf oder stemmen die das komplett alleine und welchen Unterstützungsbedarf formulieren sie?
Wir als Digitalisierungsprojekt suchen ja auch den Kontakt zu Firmen. Der Wettbewerb ist quasi der Output, wie wir Firmen ansprechen wollten und auch Ideen aus Firmen sammeln. Denn es ist häufig sehr, sehr schwierig, auch als Geschäftsführer diese Nischen zu erkennen. Wie vorhin kurz erwähnt, haben wir dann unterstützt bei dem Lasten- und Pflichtenheft für die Informationstechnologie, was erfüllt werden muss. Wir haben uns mit dem Unternehmer hingesetzt, den konnten wir ja dadurch auch aufschließen, daran sich zu beteiligen. Und die können uns dann auch fragen. Und wenn es darum geht, um kleine Skripte zu machen, dann stehen wir sicherlich gerne zur Verfügung. Ansonsten haben wir dann sicherlich, wie gerade eben beschrieben, auch die Möglichkeiten erkannt durch Fördermittel des Landes zu sehen, dass dann professionelle Firmen dann da an den Start gehen können. Und wir quasi als Vermittler oder Verweisberater auftreten, weil wir halt die Kontakte zu den Firmen dann auch herstellen können, die ja sonst gar nicht zum Tagesgeschäft in den einzelnen Unternehmen, die wir da unterstützen oder wo sich unsere Auszubildenden da interessieren, denn selbst gar nicht in diesem Riesenumfang anbieten können. Also ganz viele Partner am Tisch und das natürlich auch mit anderen Projekten vernetzt im Land, Mittelstand 4.0, Partnernetzwerk, was alles so noch darum existiert.
Unser Thema ist ja auch ein bisschen, wie man mit digitalen Medien lernt und wie man sie einsetzt, um zu lernen. Und das war die Idee meiner Frage, dass ich dachte, was lernen die Jugendlichen dabei und welchen Unterstützungsbedarf brauchen sie da vielleicht dann doch noch an der einen oder anderen Stelle? Denn die sind da ja sehr auf sich allein gestellt. Gut, sie haben einen Unternehmer, der sie mit begleitet, wie sie ge geschrieben haben, einen Chef, einen Gesellen oder wie auch immer, der ihnen da zur Seite steht. Aber die Idee kommt ja nun mal von dem Jugendlichen und die Umsetzung maßgeblich, denke ich ja auch.
Vollkommen, vollkommen richtig. Die Jugendlichen werden dann auch von den Unternehmen anerkannt und kriegen natürlich auch die Aufgabe, dann sich das anzueignen, was dafür notwendig ist. Seien das betriebswirtschaftliche Kenntnisse, also das Lernen auf digitale Art und Weise. Vielleicht noch ein kleines Beispiel vom Erik, der letztes Jahr eingereicht hat. Der hat halt den Prozess eines Feuermelders oder Brandmelders umgesetzt in der visualisiert als Lernmedium. Das heißt, es hat ihm auch aufgezeigt, wie sich dieses Medium verhält und hat das dann umgesetzt in, sage ich mal, in eine Kommunikationsebene, die nachfolgende Jugendliche dann verstehen. Das ist dann das Lernen über digitale Mittel, wo wir bei auch unterstützen, dass wir gucken können, ob wir Simulationen zur Verfügung stellen können, die dann einfach transferiert werden. Er kann das dann übersetzen für nachfolgende Generationen. Und so haben eigentlich alle diesen Lerneffekt durch diese Idee, die sie uns eingereicht haben, eigentlich selbst noch mitbestimmt. Und auch bei der Jessica, die diese QR-Code macht es einfach. Die hat sich vorher auch nicht mit den QR-Codes groß auseinandergesetzt, aber sie war schon mal in Kontakt gekommen, vielleicht beim Shoppen oder ähnliches, und guckt mal, was sich dahinter verbirgt. Und dann den Prozess zu erkennen, dass ich den selber nutzen kann, ist ja auch schon ein Lerneffekt für die Jugendlichen, den wir dann auch unterstützen, indem, wenn wir da gucken müssen, einer kleinen Programmierung oder einfach ihnen beibringen, wie recherchiere ich denn, wie kann ich sowas umsetzen, wie kann ich den QR-Code erzeugen, weil das kann ja auch nachhaltig im Unternehmen implementiert werden. Das kann man ja weiterspinnen und somit ist ja eigentlich angeregt, digitale Prozesse zu erkennen, sich diese anzueignen und dann halt vielleicht sinnbringend zu implementieren.
Wie ist die Resonanz auf Ihr Projekt Azubi for ID, also auf Ihre Challenge und den Ideenwettbewerb? Wird er so und oder in veränderter Form auch künftig weiter fortgesetzt?
Der Wettbewerb hat schon einen relativ hohen Stellenwert. Also der auch politisch relativ hoch angesiedelt ist. Die Handwerkskammer selber, wo der Azubi-Wettbewerb zugeordnet ist, ist super begeistert davon Und wir müssen bloß gucken, wie wir eine Refinanzierung dann über 2000 oder ab 2023 dann realisieren können, was sicherlich auch nicht unrealistisch ist, da wir ja zur Preisverleihung die Preise über Sponsoren abdecken können, die uns auch beim Wettbewerb immer beglückwünschen, dass wir das mal gemacht haben und das eine ganz tolle Idee finden. Das heißt, wir schauen, dass wir einfach eine Refinanzierung des Organisators dann machen und sind auch dran und drauf, das einfach weiterzuführen, weil es eigentlich eine super tolle Sache ist.
Ja, super. Dann freuen wir uns auf die fünfte Runde und wünschen Ihnen dafür alles Gute und vor allen Dingen viel Erfolg und tausend tolle Ideen.
Vielen Dank auch, dass ich darüber berichten durfte heute im Podcast.
Wer mehr über den Ideenwettbewerb der HWK Halle erfahren möchte, findet ausführliche Informationen im Netz unter azubi4id.de, also azubi4id.de. Kommen wir nun zu unserem zweiten Projekt, Kfz4Me. Hierzu gehen wir nach Dortmund an das Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung. Dr. Markus Schäfer ist hier als Fachleiter für die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer in den Fächern Fertigungstechnik und Kraftfahrzeugtechnik zuständig. Hallo und herzlich willkommen, Herr Schäfer.
Hallo Frau Jäger, ich grüße Sie.
Bei Kfz4Me handelt es sich um einen sogenannten designbasierten didaktischen Ansatz, den Markus Schäfer als Berufsschullehrer vor 10 Jahren in einem BMBF-geförderten Projekt entwickelt hat. Mit Kfz4Me setzt er auf YouTube statt auf Lehrbücher. Und auch hier geht es darum, junge Menschen in Aktion zu bringen und sie zu motivieren, auf andere Weise, nämlich selbstgesteuert, Lernerfahrungen zu sammeln. Im Ergebnis produzieren sie kurze Erklärfilme zu einer fachspezifischen Fragestellung und erstellen so quasi ihre eigenen Lernmittel. Herr Schäfer, welche Idee steckt dahinter? Warum eignet sich das Medium Film besonders gut?
Zunächst mal liegt auf der Hand, das Medium Film ist mit seiner hohen Informationsdichte, Audio und Video als Informations- und Bildungsmedium geradezu prädestiniert. Wir kennen das eigentlich auch schon sehr, sehr lange. Man erinnert sich möglicherweise an Telekolleg-Sendungen oder Dokumentationen, die man sieht. Ich glaube, das Medium Film hat sich in den vergangenen Jahren nicht so wirklich durchgesetzt als Informations- und Bildungsmedium, übrigens auch in Schule nicht richtig durchgesetzt, weil es eigentlich nicht immer verfügbar war. Und in der digitalen Welt hat sich genau das geändert. Plötzlich können wir auf dieses, wie ich finde, wunderbare Medium jederzeit und überall zugreifen. Und das macht es ebenso spannend.
Sie selbst haben ja am Berufskolleg, als Sie selbst noch als Lehrer tätig waren, etliche Filme mit Schülerinnen und Schülern produziert. Wie sind Sie dabei vorgegangen? Vielleicht können Sie uns so die zentralen Prozessschritte erläutern.
Frau Jäger, das war ein schmerzhafter Prozess. Ich glaube, dass ich bestimmt 500 solcher Designprozesse durchgeführt habe, bis ich denn ja im Grunde genommen so weit war, dass ich sagen will, okay, das Konzept, so wie es jetzt steht, nach diesen 500 Versuchen, das ist ein Konzept, was man auch ja, was man auch transportieren kann, wo man guten Gewissens anderen Kollegen und Kolleginnen sagen kann, hey, probier das doch mal aus. Es ist in der Tat so, dass wir in Hönne Berufskolleg in Menden mit unserer Kfz-Abteilung dieses Projekt als Standard implementiert haben. Das Konzept zeichnet sich im Grunde genommen dadurch aus, dass es die Lebenswirklichkeit an den verschiedenen Lernorten, Ausbildungsbetrieb oder Schule aufgreift, indem dort beispielsweise Bilder oder kleine Stummfilme entstehen. Dann werden diese Bilder bzw. Stummfilme, die ja irgendeinen thematischen Hintergrund haben, stellen Sie sich vor, Sie machen ein Foto von einem Multimeter, dann könnte der Film nachher darum gehen, wie bedient man ein solches Multimeter. Also der hat dann irgendeine thematische Komponente, die dann ja auch curricular festgeschrieben ist. Der Auszubildende wird dann in einem ersten Schritt ein Manuskript zu diesem visuellen Material verfassen. Dann wird dieses Skript in ein MP3, also ein Audio-File, umgewandelt. Wir haben da in Menden ein Tonstudio für. Ja, und dann die Königsdisziplin ist dann zu bestimmten speziellen Zeitpunkten, sogenannten Projekttagen, werden dann teilweise diese MP3-Filme mit dem visuellen Material, ja, wie soll man sagen, verheiratet, zusammengebracht und werden dann eben zu einem Film, der dann wiederum für Nachnutzungskontexte zur Verfügung steht, beispielsweise.
Das heißt, die Texte zu den Bildern schreiben die Jugendlichen selber oder schreiben Sie mit den Jugendlichen zusammen?
Genau, da ergeben sich beispielsweise auch Möglichkeiten, fächerübergreifende Projekte zu initiieren. Sie können ja beispielsweise diese Texte auch zusammen mit der Deutschkollegin oder dem Kollegen verfassen. Sie finden auf unserer Plattform unter www.kfz-vermi.de auch zahlreiche Filme, die in englischer Sprache verfasst sind, wo also die Auszubildenden ein deutsches Manuskript dann im Englischunterricht übersetzt haben. Insofern bietet sich also hier geradezu ideal die Möglichkeit, eben die Dinge auch miteinander zu verbinden im Schulalltag.
Die Jugendlichen machen mit ihren Smartphones sicherlich viel Filme im Leben, im alltäglichen Leben. Aber so im schulischen Kontext ist das ja schon noch mal was Besonderes. Wo sehen Sie da Herausforderungen, wenn Sie mit diesen Medien arbeiten? Worin unterscheidet sich so ein digitales Designprojekt, wie Sie es durchführen mit Kfz4me, vom analogen, handlungsorientierten Unterricht?
An sehr, sehr vielen Stellen. Das würde jetzt hier tatsächlich den Rahmen sprengen, das komplett auszudifferenzieren. Aber ich will einfach versuchen, mal so ein paar Hinweise zu geben. Vielleicht gibt das eine gewisse Orientierung, wenn ich Ihnen sage, dass wir vor ja, rund 10 Jahren ein Forschungsprojekt hatten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, damals gefördert, in dem praktisch die Grundlagen für dieses Konzept gelegt wurden. Und diese Grundlagen wurden eigentlich gelegt, indem wir da empirisch geklärt haben, was nicht funktioniert. Und darauf aufbauend dann eben klar war, was funktioniert. Ich mache mal ein Beispiel. Unsere Filme, das sind in der Regel vertonte Slideshows. Das heißt, wir arbeiten fast nie mit Bewegtbildern. Das hat einfach den Hintergrund, dass Bewegtbilder schlecht kontrollierbar sind hinsichtlich urheberrechtlicher Fragestellungen oder auch persönlichkeitsrechtlicher Fragestellungen. Wenn wir Bewegtbilder nehmen oder auch normale Bilder, dann sind die immer komplett, wir sagen, entpersonalisiert. Das heißt, sie werden keinen Hinweis darauf finden, welche Person hier aktiv ist. Der einzige Hinweis darauf, welche Person vielleicht aktiv ist im Film, ist eben das Audio an sich. Und das ist vielleicht der letzte Punkt, den ich ansprechen will. Das Audio ist natürlich in der Regel von einem Schüler gesprochen, hat dadurch ganz bestimmte Charaktereigenschaften. Und das ist auch gleichzeitig wie sich im Projekt gezeigt hat, ein großes Hemmnis, weil Menschen an ihren eigenen Fähigkeiten naturgemäß ein Stück weit zweifeln, ihren Dialekt möglicherweise nicht mögen, den Inhalt möglicherweise nicht hundertprozentig vertreten können, vor allen Dingen im Nachgang, wenn man das eben nochmal überlegt, was habe ich denn da gesprochen? Und damit haben sie eben die Situation, dass sie in diesen Situationen, die wir eigentlich auf dem Schirm haben, wenn wir über das Medium Film reden, also wir halten unser Smartphone dahin und machen einen Film, das ist einfach für Bildungskontexte ungeeignet, weil es eben zu schlecht kontrollierbar ist. Das Konzept, worüber wir hier sprechen, ist eben extrem gut kontrollierbar und ist eben didaktisch ganz exakt eingepasst in beliebige Settings, nicht nur handlungsorientierte Settings. Es ist ja ein Handlungsprozess in sich, wenn der Auszubildende diesen Produktionsprozess angeht.
Was ist das Zentrale, was die Schülerinnen und Schüler bei der Produktion von Erklärfilmen lernen?
Sie können sich vielleicht vorstellen, dass wenn ich jetzt zum Autor werde, dann muss ich mich mit dem Thema beschäftigt haben. Das heißt also, das, was wir traditionell mit Unterricht verbinden, ist hier schon mal a priori adressiert. Das heißt, er muss, um das Manuskript zu schreiben, muss er den Inhalt verstanden haben, muss wissen, wovon er redet. So, darüber hinaus transportiert aber dieser didaktische Ansatz, dieser designorientierte didaktische Ansatz, Kompetenzen, wo man ja so sagt, dass sie im 21. Jahrhundert eine ganz besondere Bedeutung haben werden, weil der Auszubildende ja in der Auswahl beispielsweise der visuellen Medien oder in der Darbietung kreativ sein muss. Er muss aber auch gleichzeitig kritisch sein, indem er eben schaut, ob auf diesem visuellen Material Rechte liegen, die er im Grunde genommen benötigt, die er also nicht hat und damit eben das Material ausscheidet. Er muss zum anderen sich damit beschäftigen, wie Software funktioniert. Das heißt, wir leben in einer Zeit, in der das Teilen von Inhalten eben extrem wichtig ist. Und Sie können sich sicher vorstellen, wenn die Stummfilme bzw. das Bildmaterial möglicherweise im Ausbildungsbetrieb entsteht, dann muss dieses Bildmaterial natürlich auch wieder den Eingang finden in die schulische Infrastruktur, in die digitale Infrastruktur. Auch das sind Herausforderungen, die wahrscheinlich dazu beitragen, dass eben Leben, Lernen und Arbeiten in einer digital geprägten Kultur über dieses Konzept eine ganz besondere, ja, eine ganz besondere integrative Bedeutung erhalten.
Ja, mit Blick auf die Kompetenzen, Sie sprachen vorhin noch von den 4 Ks, Kollaboration, Kommunikation, Kreativität und kritisches Denken, bieten diese oder so ein projektorientierter Ansatz natürlich sehr, sehr viel Potenzial, weil die Schülerinnen und Schüler in mehrfacher Hinsicht gefordert sind.
Genau so ist das. Das liegt so auf der Hand, dass es in diesem Prozess, in diesem kreativen Prozess, aber auch gleichzeitig unwahrscheinlich produktiven Prozess eben ja sehr weitreichend adressiert sind. Sie haben ja mit dem Konzept im Grunde genommen 3 Handlungsprodukte, die Sie kreativ, kollaborativ, kritisch und kommunikativ erzeugen. Sie haben zum einen das Skript, was wir eben schon gehört haben. Das zweite Handelsprodukt ist der Podcast, also das Audio, das MP3. Und dann die Königsdisziplin in einem Schnittprogramm vereinigt Audio und visuelles Material zu einem MP4. Das heißt, Sie haben auch als Lehrerinnen und Lehrer die Chance, 3 verschiedene Handlungsprodukte zu bewerten, zu reflektieren und zu besprechen. Für alle 3 Prozesse gibt es Kriterien, die liegen zum Teil sehr nah und liegen auf der Hand. Vielleicht auch das als interessante kleine Feinheit zum Konzept. Es war bis dato so, dass die Produktion des Podcasts, also wenn man das Audio aufzeichnet, passiert in einem kleinen Aufnahmestudio bei uns in Menden am Hönnebrookskolleg. Und da wird ein Termin gesetzt. Und zu dem Termin muss der Auszubildende da sein. Und glauben Sie mal nur, wenn der da ist, dann hat er sein Manuskript mit und dann ist er auch vorbereitet. Und dazu vielleicht die kleine Anekdote. Mir hat einmal ein Schüler gesagt, dass der Moment vor dem Mikrofon der emotionalste Moment seiner Schulkarriere gewesen sei. Das heißt also, keine Klassenarbeit hätte ihn jemals so abgeholt bzw. emotional gefordert wie dieser Moment, wo tatsächlich gestandenen Kerlen und auch Damen natürlich die Stimme bricht zum Teil, ne, oder den Kloß in den Hals bekommen. Das ist eine Kompetenz und eine Erfahrung, die Schule so viel zu selten bietet.
Ja, Ergebnisse zu präsentieren und vorzutragen, ne? Ja, spannend. Sie haben ja zwischenzeitlich die Perspektiven gewechselt, Herr Schäfer. Sie schauen ja jetzt aus der Perspektive eines Fachleiters auf die Unterrichtspraxis und die Situation an Schulen. Stimmen aus Ihrer Sicht die Rahmenbedingungen für das Lernen mit digitalen Medien und Technologien, wie Sie es gerade auch beschrieben haben, oder sehen Sie da noch Optimierungspotenzial?
Naja, also eins ist mal festzuhalten, die vergangenen 2 Jahre haben einen unglaublichen Schub gebracht, und zwar im Grunde genommen in allen Bereichen. Also zwischenzeitlich ist gerade in der Berufsbildung an den berufsbildenden Schulen, aber auch in den Bildungsstätten des Handwerks und der Industrie, sind zwischenzeitlich technologisch zum Teil ausgezeichnete Bedingungen dafür, um eben solche Ansätze und auch viele andere Ansätze in der digitalen Welt lebendig werden zu lassen. Was uns, glaube ich, so ein Stück weit fehlt, wo wir im Moment dran arbeiten, das sind eben die passgenauen didaktischen Konzepte für diese Technologien. Und ich glaube, da haben wir auch einen Teil des Weges bereits beschritten, aber da ist sicher noch Luft nach oben. Und da sind wir wieder bei unserem 4K-Modell. Diese neuen fachdidaktischen Konzepte, die auch natürlich in der Lehrerausbildung, in den Zentren für schulpraktische Lehrerbildung eine Rolle spielen, aber ganz sicher auch in den Bildungsstätten des Handwerks, in den dort und der Industrie, in den dort durchgeführten Fortbildungen für Ausbilder eine große Rolle spielen, dass wir eben diese Möglichkeiten, die digitale Welt uns bietet, noch besser und passgenauer didaktisch eben einbinden. Und da müssen wir jetzt, glaube ich, noch ein bisschen weitermachen.
Herr Schäfer, hätten Sie gedacht, als Sie vor wie vielen Jahren, 8 oder 10 Jahren mit Kfz4Me, mit Ihren ersten Filmchen angefangen haben, dass es Konzept eigentlich so durchstartet, wir jetzt immer noch darüber reden und vor allen Dingen darüber reden, wie sich das Konzept auch weiterentwickelt. Also es trägt und entwickelt sich weiter. Das ist doch eigentlich wunderbar.
Naja, es ist tatsächlich interessant, wenn man sich den entsprechenden YouTube-Kanal anschaut, dann sprechen wir da jetzt von, ich glaube, 11.000 oder 12.000 Abonnenten und rund 150.000 Aufrufen pro Monat. Das ist die eine Sache, und es gab ja auch 2020 dann die Idee, das Konzept einmal in einem Buch zu veröffentlichen. Gleichwohl, das ist einfach nichts Statisches. Es ist eigentlich jeder herzlich eingeladen, eben an den entsprechenden Stellschrauben zu drehen. Ich behaupte einfach mal, so wie ich es ausgedacht und aufgeschrieben habe, ist es recht breit verwendbar. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher bei der Kreativität, die sowohl in den Ausbildungsbetrieben, in den Bildungsstätten, aber auch in den Schulen eben vorhanden ist, dass es unendlich viele Varianten noch von diesem Konzept gibt. Und ich bin da total gespannt darauf, wie diese Varianten aussehen. Ich kann Ihnen aber vielleicht selber sagen, dass mit den Kollegen, mit denen ich noch zusammenarbeite, dass es da beispielsweise die Überlegung gibt, die Bedeutung des Aufnahmestudios zu relativieren zumindest, weil einfach das Smartphone uns geradezu ideale Möglichkeiten dazu bietet, einen super Podcast aufzunehmen. Also man muss ehrlicherweise sagen, von der Qualität her braucht man das Aufnahmestudio, was ja auch eine Ressource ist, die man erstmal anschaffen muss und so, man braucht es eigentlich gar nicht mehr so wirklich. Jetzt kommt aber Komma, aber wir haben eben drüber gesprochen, im Aufnahmestudio ist nochmal eine besondere Situation, die Wertschätzung für den Auszubildenden, der Termin, das Sprechen, das Stehen vor dem Mikrofon, das ist nochmal eine besondere Situation. Gleichwohl, es wird beides geben. Sie merken an diesem einfachen kleinen Beispiel, auch die Technologie wird uns wieder neue Optionen bieten, didaktisch einpassbare Konzepte zu entwickeln.
Herr Schäfer, Sie haben es vorhin schon angesprochen. Sie haben die Idee, die hinter Kfz4Me steht und zu diesem designbasierten Lernen, haben Sie in einem Buch festgehalten. Und für alle, die das interessiert, würde ich das auch sehr gerne hier nochmal mit angeben. Das ist von Markus Schäfer, das Buch Lehren und Lernen mit digitalen Medien und Technologien. Ein Lehrbuch für die Organisation der Lehre in der digitalen Welt. Sehr zu empfehlen und ich glaube, eine gute Anleitung, um ähnliche Projekte vielleicht in anderer Weise auch an anderen Schulen aufzusetzen. Herr Schäfer, ich wünsche Ihnen, beziehungsweise ich wünsche dem Projekt Kfz4Me oder diesem Ansatz Kfz4Me viel Erfolg, dass es sich weiterentwickelt, mit der Entwicklung unserer Technologien und Medien mitgeht, neue kreative Lösungen findet und vor allen Dingen auch viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die dieses Konzept in ihrem Sinne fortführen. Ganz herzlichen Dank.
Besten Dank, Frau Jäger.
Das war unser BWP-Podcast zum Thema Lernen mit digitalen Medien und Technologien. Wir hoffen, dass Sie die beiden vorgestellten Projekte inspirieren, sich auf den Weg zu machen und die Potenziale des digitalen Lernens nutzen. Weitere interessante Anregungen und Beiträge zum Thema finden Sie zudem in unserer BWP-Ausgabe 2022. Werfen Sie ganz einfach einen Blick auf das Inhaltsverzeichnis unter bwp-zeitschrift.de/2-2022. Dort können Sie Beiträge kostenfrei herunterladen oder aber auch das Heft direkt bei unserem Verlagspartner unter steiner-verlag.de bestellen.